Herzlich willkommen bei uns beim Sportcast vom Blick. Diese Woche haben wir ganz spannende Themen. GC-Urteil im Büroskandal. Diskutieren wir darüber, ist das ein mildes Urteil oder ein richtiges Urteil. Der Embolo schmeißt Mieter aus seinem Blog. Und in der Bundesliga geht es zwischen Bayern und Dortmund ans Eingemachte. Wir gehen nachher in unserem Sportpodcast.
Pro
und Contra.
Das Streitgespräch. Eine Sportwelt, zwei Redaktoren, zwei Meinungen.
Offensiv. Offensiv ist wie machen wie im Platz.
Man muss auch lernen, damit klarzukommen, Schlag zu bekommen.
Nach vorne immer wieder einen Nadelstich setzen.
Heute mit
Dino Kessler
und Emanuel Gysi.
Ich weiss nicht, wie lange wir noch Zeit haben. Jetzt kommen zuerst noch die Scheissponys.
Wir sind bei den Grasshopper. Genug Probleme haben sie schon. Jetzt kriegen sie ein Urteil ins Haus. Von der Liga, Vorfeldniederlage, gut, der Match war eh schon 2-0 gewesen. Und Buss, finden wir das korrekt, also nicht 30'000?
30'000 Franken 30'000 Stutz. Sollen sie zahlen. Und auf Bewährung eine Stadionsperre. Wenn sie in den nächsten zwei Jahren noch etwas passiert, dann müssen sie einmal vor leerem Haus spielen. Dann also sagen böse ja Zungen, das, was du jetzt gerade gesagt hast, das kennen sie aus dem letzten Grund schon. Mhm. Kommt eh niemand schauen. Ja, was ist jetzt das? Brutal, hart oder nicht, oder was?
Ich finde es überrascht einfach nicht. Das ist kein Zeichen. Die Liga kommt nie hin in diesem Problem. Es ist schwierig. Wir haben es versucht, darüber zu diskutieren. Letztes Mal, glaube ich, man kommt nicht zu einem Schluss, wo sinnstiftende Lösung bringen könnte. Es ist schwierig, mit diesen Leuten umzugehen. Ich glaube, das Urteil ist einfach wieder mal zu mild, aber es ist ein Urteil, eines von vielen. Es geht immer in die gleiche Richtung. Man will ein Zeichen setzen und macht es dann gleich nicht. Also, ja, es passiert eigentlich nichts.
Ich weiss nicht, ob es zu müde ist. Also, mir dünkt es. Naja. Also, ich habe die Buße wahrscheinlich ein bisschen höher angesetzt. Ich finde eine Bewährungsstrafe in Sachen Stadionsperre völlig absurd. Also, entweder machst du ein Geisterspiel oder kein. Jetzt eben. Ja. Gleichzeitig kann man sich dann fragen, oder? Also, wenn jetzt eine brutal harte Strafe rausgibst, was passiert denn? Dann hast du nachher das nächste Mal noch höhere Einsätze auf beiden Seiten, wenn dann wieder etwas passieren soll, wenn Fans nachher das Spiel weiterspielen können. Wir gehen jetzt hier voll auf Konfrontationskurs mit der Staatsgewalt oder mit der Autorität oder was, gegen was auch immer, dass man sich dann auflehnt. Ich weiss nicht, pädagogisch wertvoll ist es wahrscheinlich so oder so nicht. Was ich ein bisschen vermisse, sind sonst Massnahmen. Also die Strafe ist ja jetzt ein. Okay, gut, jetzt hat man eh genug gefunden. Man bestraft eh genug.
Was für Massnahmen denn? Was kann man effektiv machen? Das ist immer die Frage. Oder der Pöbel, nennen wir den mal so, der lässt sich ja nicht zähmen. Das ist ja auch der Reiz vom Spiel. Also die Fans wollen ja nicht sich innerhalb von der Regeln bewegen, sondern sie wollen Büro schmeissen, sie wollen Zeug demolieren. Das hat mit dem Fußball eigentlich gar nichts zu tun, aber das ist der Reiz vom Verbotenen, der die antreibt. Und irgendwas Katz-und-Maus-Spiel mit der Behörde, um eben zu zeigen, man ist stärker, kräftiger, schlauer als Polizei und Behörde und kann eigentlich machen, was man will. Das ist die Aussage dahinter. In einem Rechtsstaat, wie wir einer sind, mit unserer freien Einstellung zur Kultur, ist es wahrscheinlich nicht möglich, die Leute zu zähmen. Sonst müssen wir wirklich, wie wir letztes Mal gesagt haben, einmal Sondereinsatzkommando und drüber fahren und dann gibt es halt ein paar Schwerverletzte vielleicht oder Einbuchten für Jahre. Das passt einfach nicht zu uns. Vielleicht müssen wir uns damit abfinden, dass die Rabauken einfach Rabauken bleiben. Und dann gibt es halt dieses Spiel. Nur finde ich, der Club müsste mehr hergezogen werden, um auch Massnahmen ergreifen innerhalb des Vereins, die Fans in den Griff zu kriegen.
Ja, vielleicht müssen wir auch, und das klingt jetzt natürlich wieder doof, weil das hat man auch schon probiert, aber vielleicht muss man einfach noch mehr machen. Vielleicht sollte man auch hergehen, mit denen reden, vor allem die auch in die Pflicht nehmen, vielleicht konkret irgendeinen Deal machen. Also die Kurven haben eine gewisse selbstverwalterische Sachen, werden ja zum Teil zugestanden. Man gibt nicht gerade einen rechtsfreien Raum, aber man geht dort schon einen Schritt weiter, als man an gewissen anderen Orten dann wahrscheinlich würde gehen im Stadion, was man ihnen zugesteht an Freiheiten. Vielleicht muss man sie da stärker in die Pflicht nehmen, zum einen. Zum anderen, ja, muss vielleicht auch die Stärken, die, sag jetzt mal, unproblematisch sind, oder? Dass die Anlaufstelle haben. Nicht nur, wenn einer wirklich Probleme macht, etwas können zu unternehmen, oder dass relativ schnell etwas unternommen wird, ohne dass die komplette Kurve in Verruf geraten, was ja immer so ein Problem ist. Aber wahrscheinlich diskutieren wir in einem Jahr wieder darüber.
Ja, vermutlich schon. Oder schon vorher. Ich glaube, das zielt alles ein bisschen darauf hin, dass man eine gewisse Selbstreinigung oder so einen Effekt erwartet von einer Fankurve gibt es vielleicht auch, aber ich glaube, im Extrembereich sind die Leute dann eben doch, ticken die ganz anders als, sag jetzt mal, der Normalfan. Der Normalfan ist jetzt nicht der für mich, der auf der Tribüne sitzt mit seinen zwei Kindern, sondern der, der auch in der Kurve ist, aber irgendwie noch erfassen kann, was er da treibt, wenn er Büro schmeißt oder ja. Leute verprügelt. Oder? Und das können die anderen nicht, die haben ganz einen anderen Bezug zur Realität. Gut, der Herr Embolo schmeißt Mieter aus seinem Block, bin ich zuerst verschrocken und denke, ja, aber gibt's das? Gibt's doch nicht, er hat ja genug Geld, er könnte ja auch mal sagen, ich bin der Wohltäter. Haben wir dann aber überlegt, nein, er ist nicht Wohlfahrt, er ist nicht Heilsarmee. Wenn er ein Haus hat, das saniert, dann darf er auch sagen, ja, raus und mehr zahlen oder ja, das lieber mehr zahlen, meine ich, oder ihr müsst halt raus. Das ist das schlimm?
Ich finde es schade. Also schlimm, was ist heute, also für die, die raus müssen, ist es schlimm. Ja, also muss dazu sagen, das Haus, ich glaube, es sind glaub 12 Mietparteien, die dort wohnen, in Basel, in der Kannenfeldstrasse. Ja, dort in der Nähe mal gewohnt. Das ist eigentlich noch eine schöne Gegend. Wahrscheinlich muss man den Block mal renovieren. Aber, also, das Problem ist ja immer, der kommt, wie alt ist jetzt der Breel? 22, 23, ich habe es jetzt nicht nachgeschaut, von dem her, bitte nicht darauf festnageln. Da ist jetzt jemand relativ jung, zu relativ viel Geld gekommen und jetzt ist selber wahrscheinlich vor nicht allzu langer Zeit in so einer Wohnung gewesen, wo jetzt wahrscheinlich da renoviert wird, wo soll überholt werden, wo Leute tatsächlich auf der Strasse landen bzw. etwas Neues müssen suchen, innerhalb von relativ kurzer Frist, wo ja in diesem konkreten Fall, glaube ich, noch ein Problem darstellt.
Ja.
Wir müssen vielleicht noch dazu sagen, wir hören da immer nur eine Seite, weil wir haben seine Seite sich gar nicht äußern zu diesem Thema. Es ist der Basler Mieterverband, der da vor allem sich einsetzt für die Parteien, die betroffen sind. Ich frage mich einfach, die verdienen richtig gutes Geld. Also im Embolo hat man irgendwie von 3, irgendwas Millionen Franken Jahresgehalt. Hast du irgendeinen Mehrjahresvertrag unterschrieben? Der muss sowieso nicht mehr arbeiten, bis ans Ende von seinem Leben.
Und was hat das mit dem Block zu tun?
Das hat mit dem Block zu tun, dass es nicht zwingend nötig ist, dass man da die ultimative Ertragsoptimierung muss vorantreiben.
Also du drängst nicht das gleiche Decken von der Heilsarmee?
Nein, es gibt auch noch etwas dazwischen.
Gibt es das?
Ja, ja.
Aber es gibt nur noch Schwarz und Weiß.
Bei uns doch nicht. Wir sind ja die differenzierte Diskussionsplattform im Ringier-Universum. Ja, genau. Nein, also logischerweise darfst du im Kapitalismus einem nicht vorwerfen, wenn er Geld verdienen will. Das wollen wir an dieser Stelle auch nicht machen. Aber gleichzeitig, wenn du, also mich stört das, aber das ist nicht ein Embolo-Problem, sondern einfach ein generelles Problem in dieser Denke, dass man einfach in Sachen investiert, nur zum Geld zu verdienen. Und eigentlich darf man auch an gesamtgesellschaftlichen Effekt denken, ja, finde ich schon.
Ja, aber da erwarten wir jetzt vom Embolo ein bisschen viel, weil die Gesellschaft macht es ja eigentlich vor, was es geht, nur noch um die zügellose Gier, also Steueroptimierung links, rechts und in der Mitte. Es werden Vehikel geschaffen, wo man noch den Staat kann betrügen. Und der Staat bietet noch Hand dazu. Firmen schauen nur noch auf Gewinn. Wenn irgendwo der Gewinn zusammenschrumpft, dann werden schon Leute entlassen. Wir reden nicht einmal von einem Verlust, sondern wenn der Gewinn ein bisschen zusammenschrumpft, dann werden schon Leute entlassen. Das passt eigentlich ins Bild. Ich bin nicht ganz sicher, ob der Embolo wirklich weiss, was da läuft. Er wird auch seine Berater haben, die ihm dann sagen, wir kaufen das Haus, ist gut. Und, ja. Und jetzt müssen wir halt Mieter rausgehen. Ja, alles optimieren. Ich weiß nicht, ob der, wenn der wirklich wüsste, was läuft, würde vielleicht auch sagen, muss nicht unbedingt sein, lassen die Leute drin. Müssen wir mal noch abklären. Aber grundsätzlich ist er nicht verpflichtet dazu. Er hat einfach das Pech, dass er prominent ist. Der nebendran, dem, der zum nächsten Haus gehört, der macht wahrscheinlich schlimmere Sachen. Von dem erfahren wir nichts, weil der niemand kennt.
Ja,
aber das ist die Krux halt von einem Sportler, der in Immobilien investiert. Entweder verlieren sie einen Haufen Geld damit, dann werden sie ausgelachen. Oder, wie in dem Fall, eben, sie machen eigentlich alles richtig und optimieren ihre Gewinnmarge und dann werden sie für das drangsaliert. Also, schwierige Sache. Wahrscheinlich schwieriger noch für ihn, als mit Schalke zum Erfolg, kann ich mir an.
Bin ich nicht sicher. Ich glaube, das ist schier unmöglich, aber das ist ein anderes Thema. Nein, also eben, man muss auch sagen, das ist jetzt vor einer Schlichtung gestellt, das ist überhaupt noch nicht abgeschlossen, der Fall. Einfach vorsichtig bleiben, bevor man da voreilige Schlüsse ziehen. Voreilige Schlüsse ziehen sollte man auch nicht beim nächsten Thema, der englische Nationalgoalie Jordan Pickford, mittlerweile bei Everton unter Vertrag, soll sich am Wochenende in einem Pub geprügelt haben, ich glaube in Sunderland, beim Fußball schauen, weil seine Freundin irgendwie beschimpft worden sei.
Ja. Das,
du bist erschüttert.
Ich bin erschüttert. Wieso nimmt er seine Freundin mit, wenn er ins Pub geht, Fußball schaut? Also, Da frage ich mich, wie schlau sind die Leute? Der ist bekannt, das ist ein Koryphäe, oder? Ein englischer Nazi-Goalie. Jeder kennt den. Was ist der Reflex vom Fan, wenn er den sieht? Er zündet ihn an. Und wenn er noch seine Frau dort hat, sowieso noch mehr. Der will sich im Vordergrund drängen. Der will beweisen, dass er ein Kerl ist. Hey, hast du gesehen, den Pickford angezündet. Und die Engländer sind sowieso Pappkultur, ganz anders als bei uns. Muss man sagen, schau doch mit dieser Frau daheim. Die machst du quasi zum Opfer, wenn sie mitnimmst in das Pub, weil da muss irgendetwas passieren. Finde ich ein bisschen naiv.
Finde ich einfach, wir machen so, also ich weiß nicht, so wird ja dann jeder zum Freiwild, der ein bisschen bekannt ist in der Öffentlichkeit. Wieso soll so der englische Nationalgoalie, ich find das eigentlich wohltuend angenehm. Ich fände es auch schön, wenn der, also schön, cool, irgendwie lässig, wenn was weiß ich, der Jan Sommer bei mir um eine Ecke in der Beiz würde hocken. Ist doch super.
Das wäre bei uns wahrscheinlich auch kein Problem, weil wir sind keine Engländer.
Oder? Das stimmt, ja.
Und der Jan Sommer würde wahrscheinlich auch Fähigkeit haben, zum etwas schlucken und sagen, ja gut, jetzt, ja. Werde ich halt da ein bisschen angekrempelt, angezündet und Pickford ist halt ein Engländer und die reagieren nicht anders. Da ist ein Fehler, da wird sofort reingeschlagen.
Wir sind ja vorher schon länger angepöbelt worden, es muss ihm dann Geduld von der Krise sein, was um seine Herzdame gegangen ist. Ja, ich weiss nicht, lasst doch die armen Leute in Ruhe, lasst die doch ihr lauwarmes Bier trinken in England, ohne dass sie euch gegenseitig auf den Kopf geben.
So müsste es
ein bisschen mehr sein. Gelassenheit. Gelassen ist auch ein anderer, Roger Federer, der Mann ist glaube ich auch schon mal vorgekommen bei uns, das ist ein Baselbieter Tennisspieler, Seniorentour. Nein, hat jetzt in Miami das 1000er ATP-Turnier gewonnen.
101. Sieg,
fantastisch. Wahnsinn.
Ungespielt, also wie ein Herrgöttli, muss man sagen.
Du bist
tatsächlich an ein Halbfinale geschaut, gegen den Linkshänder, den Kanadier mit dem russischen Namen.
Schapovalov,
genau. Und bin wirklich begeistert gewesen. Ich habe so durchgezappt und dachte, Tennis. Obwohl, es ist der Roger, aber es ist dann ein Spiel gewesen, wo mich absolut fasziniert hat. Sehr schnell, raffiniert und mit dem Roger, der immer wieder eine Antwort gewusst hat auf die Herausforderungen von dem Schapovalov. Und das Finale haben wir leider nicht gesehen, nur Auszüge, Highlights gesehen. Aber gegen den Eisner, den er so geschwärmt hat, vor allem, weil er so Aufschlag hat und dass er das bewundert, hat mich auch noch interessant gedacht, hat dann aber nicht gelangt. Sind wir froh.
Hast du eigentlich gesagt, Chapovalov?
Nein, nice, so gespielt. Du bist zuständig da für die Wortspiele.
Die zweifelhaft lauwarme so, Wortspiele.
So kreativ bin ich.
Ja, da habe ich jetzt eine ganze Woche dran gearbeitet und ich bin recht stolz, dass ich das jetzt hier sagen konnte. Wirklich toll. Ja, also eigentlich, ja, recht herzlichen Dank. Nein, ist ja fantastisch unter dem ersten Turniersieg. Ja, fairerweise muss man sagen, es war nicht der schwierigste Weg im Finale gewesen. Irgendein Qualifikant in der zweiten Runde, dann Chapovalov. Ja. Das Talent, der ist gut, aber der hat vielleicht auch noch ein bisschen weiche Knie mit seiner Unerfahrenheit. Denn Djokovic hat sich selber aus dem Weg geräumt, vorher schon, ist schon draußen gewesen.
Ja, gut, am Rotsch.
Das ist auch die Leistung. Das nicht. Das stimmt, da muss ich dir leider recht geben, ausnahmsweise. Nein, aber das ist das, was mir noch in den Sinn kommt, um die ganze Geschichte so ein bisschen einbremsen. Jetzt geht es auf Sand, jetzt wird es interessant. Ich bin gespannt, ob in einem Monat reden wir wieder darüber, wenn es in Madrid losgeht.
Ich sage, das ist keine gute Idee. Also, würde am Sand gescheiter fernbleiben. Das hat in der Vergangenheit schon vor arge Probleme gestellt. Paris hat er ja einmal gewonnen, hat andere Sandturnier gewonnen. Er muss niemandem mehr etwas beweisen. Ich finde eine Anstrengung, die sich nicht lohnt.
Das ist doch gut. Es soll einfach spielen, es soll da sein, wir wollen nicht sehen, wir haben Freude.
Das stimmt. Super. Das haben wir immer.
Super.
Weniger Freude hat der Ralf Hasenhüttl, ein anderer Österreicher, der nicht Teamtrainer ist.
Teamchef
ist bei Southampton in der Premier League tätig. Hat seinen Spielern verboten, zumindest einmal vor wichtig oder sagen wir vor Spiel nächtelang Fortnite spielen, also Videogames.
Das Konsolenspiel, wo irgendwie wahrscheinlich Leute, die in der Lage sind, Podcasts zu hören, wissen, was das ist, Fortnite.
Absolut.
Ja, und jetzt muss man sagen,
jetzt hat der Hasen
what the hell? Gesagt, wieso zieht er denen den Stecker? Also er hat ihn, glaube ich, das WLAN abstellen im Hotel. Das ist, glaube ich, am Schluss.
So ist es übergekommen, also dass sie sich nicht mehr können das Netzwerk einwählen können, dass sie keinen Zugang mehr haben. Also spielen kannst du es ja gleich noch. Also
ja, aber du spielst
es gibt noch andere Möglichkeiten, ja.
Du spielst es, glaube ich, eben vor allem vernetzt und untereinander. Ja. Und das ist offenbar Teil von dem Suchtpotenzial.
Ja,
gute Idee.
E-Sport ist doch, soll olympisch werden, das heisst, es muss eine körperliche Anstrengung sein. Sie hat also einen Trainingseffekt, darum verstehe ich das nicht. Müsste ja, könnte es nicht olympischer Sport werden?
Ich weiß nicht
ganz, was der Hasenhüttl da für ein Problem hat. Die sind ja eigentlich nur am Trainieren. Dann lohnt sich doch trainieren. Vielleicht nicht die ganze Nacht, aber...
Ja, das ist ja das Problem, oder? Es hat ein gewisses Suchtpotenzial, das Spiel offensichtlich. Schlaf für einen Spitzensportler kannst du vielleicht mehr sagen als ich darüber, aber nicht ganz unerheblich, wenn es darum geht, Topleistung zu bringen.
Ja, irgendwann sollte man sich schon mal erholen wieder zwischendrin. Also von Training dann direkt ins nächste Training einsteigen und sich vielleicht dann auch noch aufzuregen dort. Ich weiß jetzt nicht, ob das Spiel das Potenzial bringt, das man muss eigentlich sein, oder? Man muss ja emotional schon noch recht herausfordernd sein, wenn es so ein Suchtpotenzial mit sich bringt.
Ja.
Ich kenne das selber nicht, aber ich habe auch schon Videospiele gemacht, wo ich plötzlich auf die Uhr geschaut habe und dann gesehen habe, oh, so spät schon oder so früh schon. Es hat eine faszinierende, fesselnde Wirkung schon. Vielleicht für Profisportler dann irgendwann muss man sagen, ja, vielleicht gescheiter mal schlafen. Ja.
Ja, also ich bin erstens beeindruckt, dass der Herr Hasenhüttl die Macht hat, in einem Hotel komplett das WLAN abzustellen. Das ist Respekt für das. Ich weiss aber nicht, ob er weiss, dass man dann mit dem Handy wieder einen Hotspot machen kann, dass man wieder WLAN hat. Aber vielleicht dürfte man das ja jetzt da nicht sagen, sonst kommt er dir dann auf die Schliche.
Der Hasenhüttl ist vielleicht nicht so weit im technischen Bereich.
Dass er uns lässt.
Dass er so etwas, erstens das und zweitens, dass er weiss, dass man keinen Hotspot machen
kann. Eben, das hat er wahrscheinlich übersehen. Aber es ist eine schöne Geschichte, finde ich. Zeigt so ein bisschen, wo als der Fußballprofi von heute oder der Sportprofi von heute glänzt nicht unbedingt im Ausgang mit Alkohol-Eskapaden, außer der Herr Pickford, sympathischerweise, sondern eben, ist irgendwie am Gamen und wahrscheinlich am Tinderen und am, ich weiss doch auch nicht, was machen. Also haltet sich so wach mit elektronischen Mitteln. Hoffentlich.
Oder beidem, ja.
Hoffentlich sind die zwei Mannschaften wach, wo wir als nächstes darüber reden. Am Samstag Bayern gegen Dortmund. So ein bisschen eine Art, ja, Final dürfen wir noch nicht sagen, aber da wird die Meisterschaft mindestens mitentschieden in Deutschland. Die zwei sind im Moment zwei Punkte auseinander.
Mhm.
Dortmund ein kleiner Vorsprung verspürt, jetzt wieder am Wochenende können davon ziehen. Wer ist jetzt im Vorteil von dem Gipfel, von dem Klassiker?
Ja, gut,
ich extrem freuen darauf.
Ich muss mich ja immer noch an mich selber erinnern und sagen, ich habe gesagt, Bayern holt den Rückstand auf, das haben sie gemacht. Jetzt sind sie wieder in den Rückstand geraten. Ein bisschen Achterbahnfahrt für den grossen FC Bayern. Aber ich denke, in dieser Konstellation im Moment ist Bayern schon im Vorteil. Die können mit dem Heimsieg nicht alles klar machen, das bestimmt nicht, aber Fronten wieder mal klären und Dortmund eins mitgeben. Ich sehe Dortmund nicht gewinnen in der Allianz Arena. Dort muss ich ehrlich sagen, haben ein bisschen Glück gehabt bei dem Sieg gegen Wolfsburg. Ein bisschen Mithilfe vom Schiedsrichter, wo man sonst immer den Bayern zudichtet eigentlich. Bin jetzt nicht unbedingt einverstanden. Ich finde, der Freistoß ist korrekt ausgeführt gewesen. Kann man auch mal heben, so einen Schuss mit auf das Goal. Und, aber Bayern natürlich in Freiburg.
Wenn du Meister werden willst, dürfte das eigentlich nicht passieren.
Du musst aber das Mittel finden, um dort halt mit der Brechstange mal noch ein Goal zu schiessen. Und der Lewandowski hat gute Chancen gehabt, sehr gute Möglichkeit, hat sie nicht reingebracht. Ich weiß nicht, ob dort hat wahrscheinlich der Kollege von der Sky-Redaktion schon recht, Didi Hamann, wo der ab und zu ein bisschen kritisiert. Er ist ein seltsamer Typ, der Lewandowski, muss ich sagen, sehr sympathisch kommt er nicht über und ich glaube nicht, dass der auf Tour noch gut ist für die Bayern, weil er passt irgendwie nicht mehr in das Ganze mit dem Hernandez, der jetzt kommt, der französische Weltmeister, der Bavard, ist ein bisschen etwas anderes. Aber jetzt haben wir das Thema verlassen.
Genau, jetzt muss ich noch etwas sagen dazu.
Dass du Dortmund kannst drücken.
Ja, nein, man muss einfach sagen, erstens muss Dortmund gar nicht gewinnen in dem München. Das Unentschieden längt längstens, da ist immer noch zwei Punkte vorne. Man hat jetzt die Talsohle ein bisschen durchschritten, habe ich das Gefühl. Glücklicher Sieg oder nicht. Ich sage, Spitzenmannschaften gewinnen eben so Matches am Schluss. Und was mir aus Bayern-Sicht würde Sorgen machen, das Restprogramm gar nicht einmal so harmlos. Vor allem, wenn man die letzten zwei Spieltage anschaut, muss man auf Leipzig und dann hat man Eintracht Frankfurt. Das sind zwei Mannschaften, die von der Formkurve her tendenziell eher in die richtige Richtung gehen. Im Rest vom Programm gleichen sich die zwei Teams etwa. Also ich habe das Gefühl, als Bayern würde ich lieber noch mit ein, zwei Punkten Vorsprung in die letzten zwei Matches gehen. Ob das denn längt, weiß ich nicht. Bin ich nicht so furchtbar sicher. Also ich glaube, in Dortmund können sie wieder ein bisschen ruhiger schlafen, als sie es in den letzten zwei, drei Wochen gemacht haben, weil wir dann doch so ziemlich alle Fälle haben angefangen, plötzlich davor schwimmen.
Gut, wir werden nächste Woche wieder über das Thema philosophieren. Egal wie es rauskommt, den Faden können wir sicher noch weiterspinnen eine Weile.
Ah, haben wir wenigstens ein Thema sicher.
Und Roger haben wir auch immer.
Das ist gut. Eigentlich sind wir safe. Ich weiß gar nicht, warum wir es noch zusammenhocken vorher.
Weiß ich auch nicht.
Macht keinen Sinn.
Endspurt.
Gehen wir in Endspurt, schliessen wir das ab, das Thema. Jetzt gehen wir schnell zum Velofahren. unser neuer Cancellara, der Rathirsche, glänzt in Belgien. Was ist mit dem los?
Der ist sackstark. U23 Weltmeister wurde schon im letzten Herbst. Jetzt hat er in Harelbeke richtig starke Fahrt gezeigt, in einer Ausreißergruppe dabei gewesen und dann dort im Fall nicht einfach nur mitgehechelt, sondern ziemlich lang können mitmischen, obwohl das eigentlich gar nicht vorgesehen war. Am Schluss dann 10. geworden, ja, die Gruppe kommt dann auch nicht durch, aber da kann man richtig viel erwarten in Zukunft. Cool, gutes Zeichen. Ein anderer, der auch allein unterwegs ist, Mick Schumacher, ist am Testen. Am Wochenende, jetzt diese Woche dürfen wir Formel 1 wegen testen, am Wochenende ist er Formel 2 gefahren. Ist dort der hinten nachgefahren? Ist jetzt der Schumi-Hype schon vorbei?
Das glaube ich nicht. Der Name hilft ihm schon noch weiter. Aber eben auf der Strecke muss er schnell sein. Dort hilft ihm der Name allein auch nicht. Und das ist ein sehr konkurrenzfähiges Feld dort in der Formel 2. Und wenn er dort wirklich sich will einen Namen machen, eben nicht nur als Schuhmacher, sondern als quasi der Sohn vom grossen Michael und auch so dominieren, so schnell sein, dann muss er sich noch ein bisschen die Sporen geben, glaube ich. So langt das nicht. So ist er einfach nur der Sohn. Und das, glaube ich, langt dann nicht ewig. Das ist ein Türöffner, aber mehr nicht. Im Eishockey, Sierre, da sind wir wahnsinnig froh. Die Sonne vom Wallis ist zurück. Sierre steigt zurück auf in die Nazi B, mindestens mal ins Halbprofi-Geschäft. Wunderbar, oder?
Super, grossartig, fantastisch. Endlich hat Nazi B wieder 12 Teams. Das finde ich als jemand, der mir HC Alten Daumen drückt und Freude hat, wenn auch mal wieder ein anderer Gegner als GC kommt. Grundsätzlich schon mal gut. Nein, Hockey-Tradition definitiv vorhanden dort. Alles gut. Penalty-Schiessen war noch relativ spannend gewesen. Absolut. Der Herr Giovannini hat jetzt mittlerweile auch gemerkt, dass er aufgestiegen ist. Der letzte Penalty pariert hat und dann ist ihm, glaube ich, nicht wirklich klar gewesen, was er da gerade geschafft hat. Nein, super. Träume, cool, lustig, witzig. Schön sind die wieder da. Jetzt sollen noch ein, zwei andere Traditionsclubs nachziehen und dann kommt das gut. Unsere Görlingmannen, die Görle in Kanada, wild um sich. Bis jetzt, Stand jetzt, wo wir das aufnehmen, sind sie ungeschlagen. 5 Spiele, 5 Siege. Jetzt werden wir in Beten. Bei Beten schlechter Weltmeister, oder wie siehst du
das? Ja, bis jetzt deutet alles darauf hin. Ja. Wobei, eben, wenn dann die entscheidenden Spiele kommen, sieht es dann vielleicht wieder anders aus. Aber nehmen wir das mal mit. Schön, dass es gelingt, nur zu gewinnen. Gibt sicher sehr viel Selbstvertrauen. Und das brauchst du immer so einen Wettbewerb, der doch über einige Zeit geht. Es gibt ja immer wieder Rückschläge, auch in das Spiel selber. Und wenn du da immer wieder kannst fangen und am Schluss gewinnen, ich glaube, dann bist du gerüstet für die K.O.-Spiele, die dann kommen und am Schluss, wenn es um die Wurst und um die Medaille geht. Geschwungen wird auch schon wieder, sind wir sehr froh.
Sehr.
Die Schwingsaison sich so langsam in etwas hineinsteigern mit dem eidgenössischen Entzug dann als Höhepunkt. Einer von den Favoriten, Sammy Giger, hat im ersten Ernstkampf der Bösch weggeputzt und der Bless, zwei richtige Brocken aus der Nordostschweiz.
Ja.
Wie bewerten wir das? Weil Giger ist ja eh schon eigentlich einer von den beiden grössten Favoriten, oder?
Ja, also gegen Orlik, gegen einen anderen grossen Favorit hat er gestellt im fünften Gang. Da haben beide, also Giger hat dort garantiert taktisch geschwungen, hat eigentlich den Schlussgang Teilnahme schon sicher gehabt. Ja, also das werten wir so, dass der definitiv parat ist, dass der da ist und dass, wenn er gesund ist, dass da, also es müsste schon richtig mit dem Teufel zugehen, dass man da am eidgenössische Ende August eigentlich ganz vorne gesehen mit Mischler. Erfrischende Figur, auch nicht so der ultimative Medien-Hype-Typ, sehr abgeklärt, zurückhaltend, eigentlich auch noch wohltuend zwischendurch. Also, und im Schwingplatz dann dafür umso spektakulär. Finde ich cool.
Sehr gut.
Dann Ciriaco Sforza, ein Mann, der schon die ganz grosse Weltfußballbühne betreten hat.
Oh Gott.
Hat wieder einen Job. Beim FC Wiel. Dann habe ich mir aufgeschrieben, was will der in Wiel? Auf der Suche nach einem lustigen Wortspiel.
Sag ist mir's. Dir gelungen, wie immer. Du hast ja, bist ja der Meister von dem Wortspiel. Der Zampa noch. Ja, ich frage mich, was will Wiel von dem? Der war ja irgendwie schon abgemoldet gewesen, oder verglüht.
Comeback.
Im Horizont verschwunden. Glücklicherweise sagen die einen, schade sagen die anderen. Ich bin nicht unglücklich gewesen, also gestört hat es mich nicht, dass man von dem nichts mehr gehört hat. Es war immer ein bisschen eine Dampfplauderung gewesen, ein Schaumschläger. Gut, spricht für ihn, dass er jetzt irgendwo tief drinnen, was ist Wiel?
Zweite höchste Liga, Challenge League.
Ja.
Mittelfeld.
Dass er sich dort wieder aufkämpfen will, wenn er das wirklich will. Soll er machen, ist gut so, aber ja. Also der ganz grosse Name ist er nicht mehr. Ciriaco Sforza, oder? Ciriaco.
ganz gemein.
Ja, bös. Gut.
Bös.
Aber ja, richtig grossen Namen haben wir noch. Zum Abschluss, Dottore Rossi mit 40 auf dem MotoGP Podest. Da könnte sich unser Herr Lütti mal Scheibe davon abschneiden. Was bedeutet das?
Das bedeutet, dass man offensichtlich vor allem einfach noch rechts muss können drehen an dem was ist es? Lenkrad, habe ich wollen sagen, aber es ist falsch. Lenkstange hat man am TÜV. Nein, ich glaube, der Mann scheint noch fit zu sein und er scheint vor allem ein Händchen zu haben, ein Gespür für den TÜV. Ist doch cool, dass so eine Legende noch vorne dabei fährt. Freut mich. Und ich weiss nicht, ist ein bisschen unfair im Lütti gegenüber, weil der ist ja gar noch nicht 40. Der hat ja alle Möglichkeiten, noch bis 40 das alt zu schaffen. Wird allerdings ein bisschen knapp, könnte ich mir vorstellen.
Der Rossi fährt mit 40 auf das Podest in der MotoGP.
Ja, ich sage Spatzünder.
Irgendwie ja, nicht einmal so ganz verrückte Sache ist. Und der Lütti hat das nie geschafft. Das, ja.
Gut. Wäre eine schöne Geschichte, wenn sich das noch ändern würde. Aber wahrscheinlich glauben wir nicht so ganz dran. Wir glauben daran, dass wir nächste Woche wiederkommen. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Wir sagen, abonniert uns doch auf iTunes, Spotify, wo auch immer sonst.
Auf Wiedersehen.
Bis dann.
Dieser Schatt.